Ich habe Ihnen eine Bitte heute Morgen. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass ich kein Gesetzesmann bin. Es mag sehr leicht sein, dass man glaubt, erst das Gegenteil. Ein Stück davon ist wahr. Wir sind hier zusammen unter uns wie eine Familie. Und wir haben uns noch gut kennengelernt. Und ich denke, es wäre doch möglich, ich sehe das wenigstens so, dass wir an dem Morgen auch uns eine Zeit nehmen, wo wir ganz persönlich unsere Meinung in Gebet sagen, dem Herrn, dass wir uns freuen und dass wir etwas erwarten von ihm. Ich möchte nur versuchen, euch das, die Psalmen ans Herz zu legen. Denn das ist Weltgeschichte, sind nicht nur Verse. Und wenn wir das getan haben, ich möchte mich nicht zu lange ausführen, dass wir dann stille werden. Und dass die Geschwister, vornehmlich die Schwestern, die Freudigkeit haben, dem Herrn zu danken, zu beten, dann den Mund öffnen und das tun. Es könnte sein, dass einige unter uns sind, wo ich Verständnis für habe, die sagen, sind wir nicht gewöhnt und kennen wir nicht, wir wollen nicht. Können wir den anderen, dass sie es tun? Wir sind mit dem Herrn alleine. Er wird sich darüber freuen. Wieso ich immer von den Psalmen rede, ist, die Psalmen sind bei uns ja ein Sammelsurium von, was gelesen werden kann, wenn wir gerade mal Zeit haben oder den Anfang damit machen wollen. Wer aber sich für die Psalmen einmal wirklich interessiert, wird feststellen, das ist Weltgeschichte. Und wir sind durch sehr eigentümliches Fragen und Forschen dahinter gekommen, dass das untrennbar von dem letzten Vers des Neuen Testamentes ist. Im Gegenteil. Wer die Psalmen nicht kennt, das ist eine Behauptung, die ich auch nicht zurücknehmen werde, wird den letzten Vers der Schrift überhaupt nicht verstehen. Weil Psalmen Weltgeschichte sind. Hier erzählen Leute, was sie mit dem großen Gott erlebt haben. Und das sind Ereignisse, wo der Herr gewirkt hat. Und das haben sie erzählt. Und davon können wir nur lernen. Es ist nicht ein Zeugnis von gestern, sondern eine Anregung für heute. Ich bin oft in Gemeinden gewesen, wo einfach die Regel galt, wir haben mit dem Alten Testament nichts mehr zu tun, wir haben das Neue Testament und vornehmlich auch nur die Apostel da. Und die Apostel erklären uns das, was vorher war. Ich bin nie glücklich damit gewesen, weil ich das von zu Hause in unserer Familie so nicht kannte. Und dann haben wir uns ans Suchen gegeben, unentwegt. Und sind bald dahinter gekommen, dass irgendwo in der Auffassung etwas nicht versteht. Nur dann kriegen sie Streit mit den Brüdern und den Schwestern, die das anders sehen. Man muss also im Stillen für sich ganz alleine unter Umständen sich einmal für die Psalmen interessieren, bis einem das Licht aufgeht, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, dass das Geschichte ist. Und auf dass wir aufgrund dieser Geschichte, das ist meine Erkenntnis, genau umgekehrt lernen zu denken, wie wir das oft von Brüdern und Schwestern hören. Es geht nicht darum, das Neue Testament aufgrund, weil das der Schluss und das Beste ist, dann vielleicht auch noch etwas im Alten Testament zu lesen, sondern wenn wir anfangen, dann sollten wir fragen, wo kommt das eigentlich her? Und das sind Dinge gewesen, die uns einfach nicht zur Ruhe gebracht haben. Wir lesen morgens also, wie die konservativen Alten, vom Spörtchen, Jahr für Jahr dasselbe. Und das Wort der Auslegung der Psalmstücke wird uns immer wertvoller. Und abends lesen wir Jahr für Jahr dasselbe. Und die Puritaner, das sind die Leute, die unter Mühe und Arbeit gelebt haben, und oft auf Drohung, dass sie den Tod verlieren mussten. Und einige haben ihn verloren, das Neue Testament. Das hat sich so miteinander verbunden, dass wir jetzt den Unterschied, darf ich das sagen, fast gar nicht mehr kennen. Wir wissen, wo die Wurzel ist, die suchen wir im Alten Testament. Und dann suchen wir an der Krone, die finden wir im Neuen Testament. Es ist Gottes Geschichte von Geburt an, am Anfang war. Aber das lesen wir wie ein Gedicht. Aber ich hätte so gerne, wenn wir irgendwie uns dadurch anregen ließen, doch zu Hause einmal anzufangen und zu sagen, was ist denn damals gewesen? Ich möchte nur ein paar Verse vorlesen. Da ist das Volk Israel unterwegs. Und hier wird etwas von lebendigen Leuten erzählt, die mit all ihren Gefühlen mit dabei waren. Und da passiert etwas, so ähnlich wie bei uns, sie sind in der Wüste und haben Hunger und sind mit dem, was sie haben, nicht mehr zufrieden. Und sie klagen, wie uns halt, wie wir. Und dann steht da geschrieben in 4. Mose 11, ab Vers 26, nur ein paar Verse. Ab Vers 26 heißt es, es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Im ganzen Lager war man am Murren. Man war nicht mehr zufrieden mit dem, man hatte, wie sie sagten, Hunger, etwas Besonderes. Aber zwei Männer waren nicht dabei, die waren alleine. Warum? Wissen wir nicht. Es waren nur noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist kam über sie, denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte. Und sie gerieten in Verzückung im Lager. Da wären wir schon kritisch, wenn wir das Wort Verzückung hören. Es steht aber hier. Und das Sonderbare ist, es steht nicht da, dass sie ungezogen waren oder eigensinnig oder eigenwillig etwas wollten. Ich habe den Eindruck, sie lagen unter einem bestimmten Druck. Und dann bleiben sie alleine und machen dieses Große, was alle anderen mitmachen, was Mose bestimmt hatte, nicht mit. Und es ist ein Schlaumeier, ein Kleiner da, der später ganz groß wird. Der hat die Beobachtung, weil er mit dem Mose zusammen war, wie ein Diener war er mit ihm. Der passte auf, was da passiert war. Und da lief ein junger Mann hin, steht da, und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente, von seiner Jugend an, und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihn. Da fallen also welche aus der Rolle. Und er kann es nicht ertragen. Man hat ein Programm. Könnte es denn sein, dass da welche plötzlich aus dem Programm raustreten? Das geht doch nicht. Du musst jetzt doch eingreifen und musst doch irgendetwas tun, damit er wieder eingefügt wird. Es kann doch nicht jeder machen, was er will. Und dann sprach Mose, und darauf möchte ich gerne hinweisen, in Vers 29. Eiferst du um meinetwillen, sagt er zu dem Kleinen. Ich möchte jetzt sagen, ich wollte Gott, er sagt, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Darauf kehrte Mose zum Lager zurück mit den Ältesten Israels. Er erlaubt nicht nur denen, das zu tun, was sie wollen, sondern Mose ist ein Mann, der durchschaut, was jene Abspenstler wollen. Und dann kommt er raus, dass er ihnen Recht gibt. Wir sind, wenn ihr wieder nach Hause kommt und erzählt, was er erlebt hat, Außenseiter. Wir hatten einen Bruder, ein Liebenbruder bei uns zu Hause in der Gemeinde, der immer darauf wartete, dass Leute aus Freizeiten und auf irgendwelchen Dingen nach Hause kamen. Und dann waren die ja irgendwie innerlich geistig aufgeladen. Machten die Gemeinde unruhig. Und dann sagte er, man müsste sie 3 Monate einsperren. Und er meinte es wirklich. Er war aber nie auf den Gedanken gekommen, könnte auch bei mir der Fehler sein. Und ich denke, an dieser, einschließlich mir, leiden wir unter dieser Krankheit. Nicht, dass wir dem anderen nicht gönnen, dass er, oder dass wir sagen, er spinnt, aber er hat etwas miterlebt, was wir nicht kennen. Und das ist sehr unwillig. Deshalb habe ich auch die Bitte, wenn wir doch den Mut haben, setzen wir uns doch nachher zusammen hier, wenn wir Schluss machen, und dann beten auch die Schwestern. Ich weiß, dass viele dagegen sind. Versuchen wir es doch nur. Die Psalmen sind für uns, nicht nur für mich, sondern in der Familie einfach Weltgeschichte geworden. Denn hier hat alles angefangen. Ich möchte nur ganz kurz erzählen, wenn ich das kann, wie wir dazu gekommen sind. Es gibt eine bestimmte Reihe von Gläubigen, die, ich urteile nicht darüber, nur ich gehöre nicht dazu, sagen, um überhaupt die Schrift zu verstehen, muss man die Apostel gelesen haben. Alles das, was die Apostel gesagt haben, ist die Begründung dessen, was vorausgelaufen ist. Ich möchte nur fragen, wenn es nicht vorausgelaufen wäre, was hätten Sie dann zu erzählen? Und das hat uns unentwegt Mühe gemacht, schon von Kind an, weil das zu Hause anders gehandhabt wurde. Und wenn man dann nur zu einer Familie kommt, die wirklich nach dem, Gott sei Dank, dass es so war, nach dem Wort lebten, und kommt dann in Versammlungen hinein, wo das ganz anders ist, dann kommt man zum Fragen. Ist da etwas falsch? Hast du etwas falsch? Stimmt das nicht, was bei den Eltern ist? Aber das Wort ist uns zu Hause lebendig gemacht worden. Und wir kannten keinen Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir zumute war, als ich dann etwas denken konnte und kam in die Versammlung, da war das völlig anders. Man kannte und man kennt heute kaum das Alte Testament noch. Und diese Leute sind der Auffassung, dass wir eigentlich nur wissen könnten, was in der Schrift steht, wenn wir die Antwort und die Aussagen der Apostel hören. Hier wird erst erklärt, was alles geschehen ist. Das hat uns Not gemacht, unentwegt. Bis wir dann endlich einmal ganz alleine uns auf die Suche gemacht haben, und haben mal über den Rand von den Evangelien hinaus nach vorne gelesen. Und dann spürt man plötzlich, dass etwas in den Sprüchen vor allen Dingen, im Psalm, lebendig wird. Und wenn Gott Gnade gibt, dann lässt er sie fühlen, dass sie da irgendwie nicht nur mit hineingenommen werden, sondern sie persönlich kommen davor. Und da fängt dann die Frage an, dass man das ganze Alte Testament liest und spürt, da hat sich etwas bewegt. Gehörst du da irgendwie mit hinein? Könnte das für dich eine Lehre sein? So sind wir dann auf den Gedanken gekommen, zu guter Letzt, warum haben die anderen das eigentlich anders? Wo ist eigentlich der Ursprung von dem, was sie verkündigen? Dann kommt das Fragen, wie ist das mit dem Zusammenhang der Schrift? Und wenn Sie sich dann wirklich die Mühe machen, einmal im Alten Testament nachzusehen, dann stellen Sie fest, Moment, das ist ja etwas Vorausgegangenes. Und das, was wir immer so nur lesen, ist nicht nur das Aufgesetzte, sondern es ist das, was erklärt wird, was im Ursprung war. Die Dinge gehören zusammen. Vielleicht könnte sein, dass einige da sind, die das so nicht kennen. Deshalb mache ich immer wieder, oder ich möchte immer wieder den Aufruf machen, fangen wir doch mal an, im Alten Testament zu lesen. Hier wird das Fundament gelegt. Da bleibt es nicht aus, dass sie auch fragen, haben das andere auch so, aber sie werden kaum einen finden. Aber sie alleine haben den Gewinn davon. Wenn wir so zusammen sind mit dieser Frau, die da sitzt, dann haben wir dieses Thema. Und es ist nicht einfach, mit ihr zu leben. Sie kommt aus dem Katholizismus, sie ist sehr hartnäckig. Ich gönne euch einmal dabei zu sein, wenn wir uns treffen. Wenn die Tür aufgeht, ist Gottes Wort im Mittelpunkt. Wenn die zugeht, nach anderthalb Tagen, wenn wir nach Hause fahren, dann ist nicht das Wort mit der Tür zugeschlagen, sondern man hat Neues hinzugelernt. Und diese Hartnäckigkeit, mit der wir dann wirklich versuchen, das Wort zu ergründen, um persönlich Gewinn davon zu haben, treibt sie immer tiefer in die Frage des Wortes hinein. Und das bleibt nicht aus, dass man auch nach außen hin fragt, auch in der Literatur. Und der Herr schenkt dann, ja, wirklich wie ein Wunder die Antwort. Und wir haben dann erlebt, dass wir jemanden gefunden haben, der uns über die Schwelle, es wird ja alles wissenschaftlich verarbeitet, und dann sind so ein paar dumme Wissenschaftler, die das doch verstanden haben. Und die haben uns geholfen, mir wenigstens über die Schwelle hinauszugehen. Ich wollte eine bestimmte Sache zum Alten Testament wissen und ich hatte gehört, dass es da irgendwie den Doktor sowieso gibt, der wohnt im Westerwald. Den habe ich dann fragen wollen. Und als ich endlich die Telefonnummer hatte, kam er ans Telefon, ich glaube, er heißt Klein. Weiß nicht mehr genau sagen. Und er sagte, was wollen Sie wissen? Ja, ich habe die und die Frage. Ach so, Sie sind ein Mann, der die Bibel kennenlernen will. Ja. Ja, sagte er, können Sie mir eine Frage beantworten? Ja, ich sage, wenn ich das kann, ich komme ja mit Fragen, nicht mit Antworten. Er sagt, ich möchte nur wissen, in wie vielen Tagen Gott die Welt geschaffen hat.
Oh ja.
Das ist mir noch nie passiert.
Oh ja.
Dann habe ich ihm das gesagt und dann sagte er, ja, dann können wir miteinander reden.
Ja.
Das heißt, er hat mir das später erklärt, es rufen bei ihm ja 100 Leute an. Da geht es gleich um Streit. Und dann geht es ja darum, ja, Sie haben gesagt, das kann man nicht stimmen. Und er sagt, ich muss dann immer die gleiche Antwort geben. So habe ich mir angewöhnt, gleich zu fragen, glauben Sie oder glauben Sie nicht? Mhm. Und die Prüfung des Glaubens kann man am besten dahin stellen, wenn man fragt, in wie vielen Tagen hat der Herr die Welt geschaffen? Und dann hat er angefangen zu erklären. Er ist der Auffassung, Sie werden es nicht glauben. Es ist aber so. Wenn du die ersten 11 Kapitel des Alten Testamentes gelesen hast, dann könntest du schon dahinter kommen, was für dich wertvoll ist. Das ist die ganze Weltgeschichte. So lesen wir morgen für morgen Psalmen. Die Erkenntnis ist so gewaltig groß, dass man plötzlich das Evangelium, wo andere sagen, von da geht alles aus. Nein. Die Erkenntnis führt zu dem hin, dass man wirklich einmal jetzt packt, aha, das ist so groß. Und dann fügt sich Steinchen bei Steinchen. Unsere Frage wird dann immer neugieriger. Und wenn dann das Telefon zweimal in der Woche geht, dann teilen wir uns gegenseitig mit, was wichtig ist in Gottes Wort. Und dann fiel das Wort, wie heißt der Mann noch? Kohl.
Kohl, danke.
Ja. Ich bin nicht gegen Wissenschaft, aber es interessiert mich, was Wissenschaftler, ob es auch Wissenschaftler gibt, die auch das glauben, was ich glaube. Die führt ihnen der Herr zu. Dann fiel der Name, dann habe ich mich ins Internet da gesetzt und dann finden wir auch einen Namen, der hieß Kohlbrücken. Richtig? Dann gibt man sie uns suchen. Und dann haben wir festgestellt, dass das ein Holländer war, der aber in unserer Nähe eingeladen wurde im 18. Jahrhundert und hat in unserer Nähe eine Gemeinde gegründet. Der vertritt die Auffassung, so das Alte Testament als Grund des Evangeliums zu verstehen. Und dieser Mann, wir haben uns denn dahinter gesetzt und die ersten Artikel gelesen von ihm, der fängt bei 1. Mose 1, Vers 1 an und erklärt die Schrift. Geschwister, da kommen Ihnen die Tränen, was Sie da erleben. Plötzlich wird das Wort lebendig. Und er kann Ihnen sagen, da stehen nicht nur Buchstaben, sondern er erklärt Ihnen, was da lebendig wird. Und seit der Zeit lesen wir von diesem Mann. Und jetzt wissen wir, dieses ganze Auseinanderreißen von den Schriften, das eine ist wichtig und das andere ist wichtig, darf ich das sagen, ist für uns absolute Unwahrheit geworden. Das Wort ist eine Einheit. Und da kann jemand kommen bei uns, der uns das erklärt, wir hören ihm zu, wir glauben es nicht mehr. Der einzelne Vers kann Sie, wenn es Gottes Wille ist, im ganzen Evangelium bekannt machen. Es wird lebendig und ich habe keinen anderen Wunsch als Sie, fangen wir doch nochmal an zu lesen. Nicht nur Predigten hören. Ich will es in dieser Woche noch deutlicher machen, warum das wichtig ist. Wir müssen hören und lesen lernen. Denn durch das Wort bringt der Herr etwas in unsere Gedanken hinein. Und dann haben wir die Entscheidung, ob das, was er in unsere Gedanken hineinlegt, ins Herz fällt. Dann erst wird die Sache lebendig. Es gibt manchmal hart her, nicht wahr, bei uns? Ja.
Liebhart.
Bitte?
Liebhart.
Ja, liebhart. Aber das Wort ist Leben. Und es ist kostbar. Und ein einziger Vers wird Ihnen wichtig, der mit Ihnen geht. Und darauf kommt es an, das möchte ich so gerne deutlich machen. Ich habe gestern oder vorgestern gesagt, das Problem mit der stillen Zeit. Ich habe nichts dagegen, nur meine Schwägerin sagt immer, muss vorsichtig sein, sie lesen wenigstens. Aber denkt ihr doch mal drüber nach, dann ist so ein Unterschied, ob ich eine Literatur lese und sie dann auf Seite lege, oder ob ich lese und nehme sie auf, erst hierhin, denn dahin muss ich ja erst noch kommen. Und beschäftige ich dann den Tag immer mit, der Herr will sie anhand des Wortes begleiten, ihnen Mut machen, Freude machen. Aber das Wort muss in mir lebendig sein. Ich habe in einem, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber einen Rat gegeben, wir gehen ja in die Versammlung hinein und hören zu, da spricht jemand. Und dann sind wir gleich dabei und sagen, ja, das habe ich aber anders. Warum lassen Sie ihn das nicht anders sagen? Es geht um etwas anderes. Er sagt das Wort und erklärt das mit seiner Erkenntnis, so wie ich. Und langsam verstehe ich, dass andere eine andere Erkenntnis haben. Das ist nicht schlimm, das ist nicht das Sterben, sondern das Leben. Denn ich nehme ja seine Erkenntnis mit, die trage ich in mir. Und ich lebe, ich lerne durch das Zuhören, dass der andere auch eine Meinung hat. Merkt ihr, was für ein Frieden daraus entsteht? Nicht die Kritik des Wortes, sondern einmal das Zuhören, die Vielfältigkeit geht uns auf. Und es hat eine Zeit gedauert, bis wir mit den Katholiken da irgendwie innerlich zurechtkamen. Und dann fing das Leben an. Dann spürten wir, ein anderer hat das anders. Und dann geht das hin und her in dem Herzen und in dem Bewusstsein. Nicht, wo ist das richtig, sondern dann kommen sie dahin und sagen, welch eine Bereicherung. Verstehen Sie mich, mehr soll das nicht sein. Ich bin weder ein kluger Mann noch ein weiser Mann, sondern ich kann nur mitteilen, was mir der Herr geschenkt hat. Und wenn Sie jetzt alle Kritik einmal auf Seite legen, könnte Ihnen das eine Hilfe sein. Wenn es nur Kritik ist, ist die Sache sinnlos. Deshalb habe ich in einer Freizeit empfohlen, wenn Sie zum Gottesdienst gehen, nehmen Sie einen Zettel und einen Bleistift mit. Und dann notieren Sie, welches Thema der Mann besprochen hat. Und dann lassen Sie den Mann einmal reden. Und schreiben Sie nur auf, was Ihnen wichtig wird. Vielleicht haben Sie eine ganz andere Erkenntnis. Und wenn Sie dann nach Hause kommen, dann kritisieren Sie Ihre Frau und Ihren Mann nicht, dass er alles falsch gemacht hat, sondern holen Sie den Zettel raus und lesen mal für sich. Und dann kritisieren Sie nicht, was er gesagt hat, das ist seine Erkenntnis, sondern erst dann wird das Wort, was er gesagt hat, nicht was er erklärt hat, sondern das Wort, was er vorgelesen hat, erst dann Gewinn für Sie haben, wenn Sie es für sich aufnehmen. Sind Sie doch dankbar, dass er Sie zu einem Wort angeregt hat. Lassen Sie die Kritik, das ist seine Erkenntnis. Wir wissen immer alles besser. Warum eigentlich? Es ist ein Wort Gottes, was mir gesagt wird. Und dies muss mit mir wandern, den ganzen Tag über. Wir lesen seit der Zeit eine Losung morgens nicht, um gelesen zu haben, sondern Nahrung zu haben für den Tag. Und dazu gehören auch die Verse des Alten Testamentes. Es ist eine wunderliche Sache, was man dabei lernt. Sodass wir heute wissen, es ist nicht eingeteilt, was wir Gottes Wort nennen, Altes Testament, Evangelien, Neues Testament, sondern das eine ergänzt das andere. Wir sollten, das ist schon meine Auffassung, die ich gerne weitergeben möchte, wenn wir nach Hause kommen, sollten wir erkennen, dass Gottes Wort Geschichte ist, nicht ein Lernprozess alleine wie im Lesebuch. Es ist doch nicht so, das werden wir an einigen Abenden noch merken, dass eine Geschichte für sich alleine steht. Und dann eine andere noch kommt, sodass wir, wenn wir alles wissen wollen, uns die Tage einteilen müssen, um die Verse heute, die kommenden Verse übermorgen und so weiter zu lesen, sondern geistlich werden Sie schnell merken, dass es die Folge der göttlichen Lehre ist, ein Wort nach dem anderen langsam zu verstehen. Und das macht das Leben des Glaubens aus. Dann hört doch die Kritik auf. Dann hören Sie einmal zu, was ein Bruder oder eine Schwester Ihnen erzählt. Und dann machen Sie einmal Gedanken darüber. Wissen Sie, was dann plötzlich entsteht? Das, was wir, glaube ich, hoffe ich, im Moment erleben, Gemeinschaft des Geistes, da schreiben wir dicke Bücher für, aber wir erleben es nicht. Das ist doch der Sinn unseres Zusammenkommens, dass wir miteinander erleben, uns darüber erfreuen, dass tatsächlich das Wort lebt. Nicht nur Literatur ist, sondern der Herr will uns durch unter Umständen einen einzigen Vers aufrufen, darüber nachzudenken. Auch bei der Arbeit. Ich höre immer wieder, wenn so die Veranstaltungen vorüber sind, ja, du hast gut reden, du bist ja noch nie unterwegs an der Maschine gewesen. Doch, ich komme zur Schwerindustrie. Ich habe es, glaube ich, an einem Morgen oder Abend schon gesagt. Ich weiß, nur Gottes Güte ist größer, als wir es wissen. Er begleitet uns im täglichen Leben, beim Kochen oder beim Handwerken. Und wie der Herr das macht, kann ich dir erklären. Nur meine Erfahrung ist, er spricht mit mir. Es gibt Zeiten, wo das plötzlich innerlich lebendig wird. Und komischerweise, wenn Sie sich mühen, Ihren Geist dahin bringen zu lassen, denn der redet ja immer mit, und lassen das Wort einmal wirklich in Ihnen lebendig werden und geben Ihrem Geist einmal die Möglichkeit, sind Sie noch mit mir dabei, dem Wort die Oberhand zu gewähren, dann werden Sie feststellen, Sie werden Fehler, die Sie bis dahin nie erkannt haben, dann aufgedeckt bekommen, weil der Geist, der Heilige Geist mit Ihnen ist im Herzen und Ihnen helfen will, die Fragen zu lösen und das Problem hinwegzutun. Wenn wir wüssten, leider habe ich es erst sehr spät erlebt, und ich habe es gelernt bei meinem Vater, weil, wenn ich mit ihm spazieren ging, dann hörte ich, dass da ein Mann mit mir ging, der war immer am Murmeln. Aber nicht mit mir. Bis ich dahinter kam, mit wem er sprach. Dann hatte ich entdeckt, der Mann ist nicht allein. Und als wir uns dann im Glauben eins wurden, konnten wir darüber reden. Dann marschierten so Samstagnachmittag gingen wir spazieren, nicht unter Zweien, sondern dann waren wir unter Dreien. Das ist das, was ich bei meinen Eltern gelernt habe, aber nie erahnte, was für ein Reichtum das ist. Da muss man einmal, ja, Geschwister, wir versuchen doch so viel. Vielleicht bin ich zu primitiv, um es anders sagen zu können. Versuchen wir das doch auch mal. Nehmen wir uns so einen Vers zu Herzen, Alt- oder Neues Testament. Das ordnet der Herr später in seine Reihe hinein. Und wir werden plötzlich merken, das Wort lebt. Und dieses Leben, was da ist, das trägt unser Leben täglich, was wir tun müssen. Es geht nachher so weit, dass wir geführt werden. Ich hoffe, dass Sie bis zu diesem Augenblick irgendwie verstanden haben, dass ich an dem Thema gesucht habe, das, was wir verloren haben, die Leitung und die Führung des Heiligen Geistes. Er lebt in uns. Es ist wichtig, ihn in uns aufnehmen zu lassen, zur Neugeburt zu kommen, sodass er das Recht hat, uns zu lenken und zu führen. Da kommen immer wieder unsere Gedanken mit unseren bestimmten Erkenntnissen. Lassen Sie es doch. Bringen Sie sich deshalb nicht um. Es braucht Zeit, bis unser menschlicher Geist sich von dem Heiligen Geist überwinden lässt. Bis man einmal entdeckt hat, Moment, ist ja noch mehr, als du denken kannst. Es hört sich märchenhaft an, aber es ist biblische Wahrheit. Das, was in Buchstaben dort in der Schrift geschrieben steht, wird dann lebendig. Und ist wie ein Fahrplan unseres Lebens. Möchte jemand etwas dazu sagen, dann bin ich doch. Es ist ein Lernprozess, aber ein wunderschöner Prozess, wo man mehr und mehr hineinsteigt. Und Sie werden sich wundern, wie viele Geschwister Sie angreifen, Sie hätten alles falsch. Lassen Sie sich das ruhig sagen. Bleiben Sie beim Wort. hören auf das Wort und beten. Ratschläge kommen immer. Aber sie sollten nicht lauter sein als das, was wir lesen.